Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Hallo Christian.
Hallo Carina.
Macron hat wegen dem ganzen Regierungshickhack hier in Deutschland lange auf ein Treffen mit Angela Merkel warten müssen. Jetzt war es soweit. Ist die Zukunft Europas nun beschlossen?
Ich glaube nein. Und ich glaube, es sieht auch ein wenig pessimistischer aus, als man das vielleicht noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr gedacht hat. Beziehungsweise jetzt wahrscheinlich sogar schon vor einem Jahr. Vor einem halben Jahr haben wir erst Wahlen gehabt. Das hat ja wirklich sehr lang gedauert. Also es war so, wenn wir uns erinnern, wie Macron Wahlkampf geführt hat, er ist ja sehr stark so als Europa-Befürworter aufgetreten, hat sich positioniert als jemand mit visionären Ideen, die Europa in eine neue Zeit führen sollen, hat gesagt, dass es vielleicht einen europäischen gemeinsamen Finanzminister geben sollte und auch einen gemeinsamen Haushalt für die Eurozone. Und das hat er immer auch gesagt in der Hoffnung, dass Deutschland an dieser Seite marschiert. Deutschland und Frankreich sind ja die beiden größten Volkswirtschaften innerhalb Europas. Und jetzt ist dieses Vorhaben ist so ein bisschen verpufft, kann man sagen. Also zum einen liegt es daran, dass natürlich Deutschland, vielleicht auch Frankreich in Abstrichen, etwas europamüde ist. Dann hat jetzt eben die Regierungsbildung so sehr lang gedauert. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht das in Zukunft weiter? Also wir haben diese Woche gesehen, dass Macron zum ersten Mal eine Rede vor dem Europaparlament gehalten hat. Das war dann auch schon etwas ruhiger. Er hat da auch über den Zustand der EU gesprochen. Und von dieser ganz großen Vision blieb da nicht mehr, also die hat er nicht so wahnsinnig offensiv mehr vertreten, aber es gab aber auch Applaus für kleinere Vorschläge. Also zum Beispiel hat er über das Asylrecht gesprochen und dort gesagt, dass Städte und Kommunen stärker direkt von der EU unterstützt werden sollten, wenn sie viele Flüchtlinge aufnehmen. Und dann einen Tag später hat sich dann Angela Merkel mit Macron getroffen. Das war dann auch etwas zögerlicher als sonst. Also die Kommentare waren so ein bisschen, Macron sei von Merkel entzaubert worden und die Differenzen seien unübersehbar, stand bei der Deutschen Welle. Und jetzt hat man das aber erstmal so weit vertagt, dass man sagt, bis zum Sommer wollen wir gemeinsame EU-Reformvorschläge vorlegen. Und was vielleicht so ein bisschen bleibt von dieser Woche, sind die Spitznamen, dass Macron heißt Monsieur Oui und Merkel heißt Madame Non. Wir werden sehen, ob das so bleibt.
Aber würdest du denn jetzt sagen, die Beziehung, du hast gesagt, man trifft sich so ein bisschen vorsichtiger und man ist ein bisschen zurückhaltender, sonst sieht man die beiden ja eigentlich immer eher am Kuscheln und sehr einheitlich, eben die sozusagen Retter Europas, wie sie sich oft auch gern verkaufen, dass da jetzt dauerhaft ein kleiner Knick drin ist oder ist das ja eine kleine Unstimmigkeit, aber in einem halben Jahr hat man sich dann ganz besonders wieder lieb und ist da auf einem Kurs?
Ach, ich bin ja hier immer ganz gerne grundlos optimistisch und natürlich sind Frankreich und Deutschland so eng verbandelt, dass es da nicht zu ernsthaften Verstimmungen bisher gekommen ist. Also das ist natürlich in einer ganz anderen Größenordnung als die Konflikte, die man meinetwegen mit der Türkei, Russland oder vielleicht auch mit Donald Trump hat. Und es ist jetzt, denke ich, einfach so, dass das vielleicht auch im Naturell der beiden Personen lag und natürlich auch darin, wie sie ihre jeweiligen Wahlkämpfe geführt haben. Und Merkel ist ja sowieso generell eher der ja, euphorischen Visionen eher unverdächtig. Also insofern wappnen wir uns einfach dafür, dass vielleicht da im Hinterzimmer die Dinge einfach positiv und vorangetrieben werden im Sinne einer stärkeren Europäischen Union mit einer Zukunftsperspektive.
Dann bleiben wir doch noch ein bisschen bei Europa. Die EU schafft 50.000 Umsiedlungsplätze für besonders gefährdete Geflüchtete aus Afrika. Die Bundesregierung wird 10.000 Geflüchtete aufnehmen. Was erhofft sich die EU denn von diesem Umsiedlungsprogramm?
Ja, das ist etwas, was schon länger feststeht. Das stand auch im deutschen Wahlkampf schon fest. Das ist so ein bisschen der Grund, warum es da von Horst Seehofer und der CSU oder auch von der AfD jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Aufschrei gab. Insgesamt sind ja 10.000 Menschen auch nicht so ultra viel. Also selbst wenn wir uns in diesen Obergrenzen, die die CSU fordert, bewegen, dann sind das so 5% des Jahreskontingents. Aber ich wollte es trotzdem mal aufnehmen, weil es ein Thema war, was diese Woche zwar etwas größer besprochen wurde, aber auch so ein bisschen eingeordnet gehört. Also es geht dabei eben, wie du auch gesagt hast, um Flüchtlinge, die besonders gefährdet sind, beziehungsweise sagen wir mal besonders schutzbedürftig sind. Also das heißt, wir haben da allein flüchtende Mutter mit ihrem Kind oder kranke Flüchtlinge, Flüchtlinge, deren Familie schon in Europa ist und die vielleicht deshalb bedroht sind, dort wo sie leben. Und die werden umgesiedelt von der EU, aber ausgesucht von dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, also UNHCR. Und UNHCR denkt, dass ungefähr weltweit 1,2 Millionen Menschen in so einer großen Not sind, Eine 500.000 davon sind aus Syrien. Und von diesen 1,2 Millionen Menschen hat die EU sich verpflichtet, 50.000 aufzunehmen. Also das ist auch noch nicht mal so wahnsinnig viel. Deutschland eben 10.200, genauso viel wie Frankreich. Aber die Süddeutsche Zeitung hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst in einem Kommentar und gesagt, Deutschland erfüllt nur seine humanitären Pflichten damit.
Das heißt also, da müsste mehr getan werden, ganz platt gesagt.
Wer sind wir, dass wir das entscheiden? Aber es ist jetzt nicht so ein Riesengrund zu sagen, okay, dass man jetzt sozusagen wieder die Welt rettet damit. Es ist halt so, man kommt internationalen Verpflichtungen nach. Das ist ja auch schon was, dass das mal eingelöst wird. Wir sehen ja in der EU immer wieder, wie problematisch das ist, dass so viele Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen Ländern bleiben und eben nicht weiter Richtung Norden und Westen aufgenommen werden. Aber natürlich, das Problem bleibt natürlich trotzdem bestehen, und wenn wir es einfach nur mal überschlagen und sagen, es gibt 1,2 Millionen Menschen insgesamt, die diese Hilfe brauchen, und 10.000 werden da umgesiedelt, dann ist das gerade mal 1%.
Du hast es gerade gesagt, von dieser Nachricht waren wir jetzt erstmal eigentlich nicht so sonderlich überrascht, über die Pläne wurde schon länger gesprochen, aber wirklich überrascht hat uns ja jemand anders, nämlich eigentlich die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan hat die Präsidentschaftswahlen einfach mal um knappes Jahr vorverlegt. Statt 2019 sollen die Wahlen nämlich jetzt schon im Juni diesen Jahres stattfinden. Ich frage einfach wirklich mal so platt, darf der das?
Auch da bin ich kein Experte in türkischer Staatskunde, um das letzten Endes in der Juristerei wasserdicht zu beantworten. Aber ich kann dir zumindest sagen, warum will er das? Und zwar geht es ja darum, wenn wir auf die Türkei schauen, seit diesem Putschversuch vor 1,5 Jahren, der schiefgegangen ist, herrscht er in der Türkei Ausnahmezustand. Erdogan hat auch viel Macht bei sich konzentrieren können schon. Die Beziehungen zu Europa haben sich massiv verschlechtert. Also es wird die Türkei schaut sich nach neuen Partnern um, ist ja auch ein wichtiges Land dort in der Region für Stabilität Richtung Nahen Osten hinein. Und es ist jetzt eigentlich so, dass es ja dieses Referendum in der Türkei gab. Und zwar dieses Verfassungsreferendum, bei dem beschlossen wurde, dass es ein Präsidialsystem gibt. Heißt also, der Präsident, in dem Fall eben Erdogan, hat sehr viel mehr Macht. Aber dieses Präsidialsystem soll erst gelten nach den nächsten formalen Wahlen. Und das wäre eben in diesem Fall gewesen November 2019. Dann hat im Laufe der Woche die Nationalisten von der MHP, mit denen Erdogan zusammen regiert, also Erdogans Partei AKP, regiert zusammen mit der MHP. Die hatten dann vorgeschlagen, wir könnten das doch schon August 2018 machen, also etwas über ein Jahr vorgezogen. Und dann hat am nächsten Tag Erdogan gesagt, ach, dann machen wir das am 24. Januar 2018, also noch früher. Und für ihn hat das aus heutiger Sicht sehr, sehr viele Vorteile. Also zum einen ist es so, es ist unklar, ob es eine starke Oppositionspartei geben wird, ob die sich schnell genug mit ihren Strukturen in Stellung bringen können. Dann ist es so, dass Erdogans Beliebtheit ein wenig abnimmt, dass die Wirtschaft in der Türkei ein wenig unter Druck ist, die Währung schon relativ stark unter Druck ist. Das heißt also, für ihn wirkt es jetzt so, als ob jetzt ein wichtiger Moment sei und möglicherweise, wenn es noch ein Jahr dauert, dann wird sich seine Machtposition verschlechtern. Und natürlich im Ergebnis wäre es so, dass er eben schneller mehr Macht bekäme durch diese Pläne der Einführung des Präsidialsystems.
Wir können natürlich beide nicht in den Kopf dieses Mannes gucken, vielleicht wollen wir beide das auch überhaupt nicht. Aber klar, du hast es gerade angesprochen, desto schneller die Wahlen kommen, desto mehr kann er wahrscheinlich Macht für sich sichern und eben die Opposition schwächen. Trotzdem die Frage, die ja immer noch nicht ganz beantwortet ist, kann ihn da niemand aufhalten? Kann niemand sagen, Moment, es müssen sich eigentlich auch andere Parteien aufstellen können in der Zeit? Oder zucken alle mit den Schultern und sagen, naja, Staatspräsident, der darf das halt?
Ich glaube, was wir von Deutschland aus manchmal vergessen, ist, wie stark die Machtposition von Erdogan auch in der Türkei ist. Also, dass es auch sehr, sehr viele sehr entschiedene Befürworter für ihn gibt. Wir haben das ja sogar auch bei diesem Referendum gesehen, dass es sogar in Deutschland eine Mehrheit für dieses Präsidialsystem gab, was auch so ein bisschen mit der Wahlbeteiligung zu tun hat, etc., etc. Aber unterm Strich bleibt es natürlich so, dass die Position von ihm gar nicht so schlecht ist, wie wir manchmal denken, wenn wir denken, oh Gott, das ist irgendwie ein katastrophaler Typ, der da als Autokrat die Meinungsfreiheit abschafft. Und das trifft halt alles auf ein System, in dem es gar nicht so wahnsinnig viel sichtbaren Widerstand gibt, beziehungsweise dieser Widerstand natürlich auch nicht zugelassen wird. Wir haben ja gesehen, dass zehntausende Leute ausgetauscht wurden im Militär und in Schulen etc. Also das ist einfach ein System, was sehr stark mindestens seit den letzten anderthalb Jahren, also seit diesem Putschversuch, auch daran gearbeitet hat, dass es gar nicht so viel Widerstand geben kann. Und deshalb, ja, ist vielleicht gar nicht die Frage, ob er das wirklich alles darf, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als ob er damit durchkommt.
Unsere Themen der Woche: Macron und Merkel treffen sich in Berlin, Erdogan zieht die Präsidentschaftswahlen vor und Deutschland nimmt 10.000 neue Geflüchtete auf. Was diese Woche alles so los war in der Welt und wie man das einordnen soll, darüber habe ich mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach gesprochen. Vielen, vielen Dank, Christian.
Ich sage auch danke, schönes Wochenende, tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.